Deutschlandfunk Kultur heute.
Dazu lädt sie Michael Köhler ein. Herzlich willkommen. Klickt der Besucher die Website der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen K20 an, da steht da gegenwärtig geschlossen bis 19.04. wie in vielen Häusern. Zugleich geht aber eine neue Website als Plattform für multimediale Formate heute an den Start. Reaktion auf digitalen Wandel, veränderte Nutzerbedürfnisse und natürlich virusbedingte Schließung. Sie führen zu einem erweiterten digitalen Angebot, zu multimedialem Storytelling etc. Das ist eine Einladung zum Besuch bei geschlossenen Türen. Und das passt auch zu den Themen unseres Tages, den Paradoxien. Geschäftige Tatenlosigkeit, rasender Stillstand, Solidarität durch soziale Distanz. Auf dem Weg in die unsichtbare Gesellschaft. Mehr dazu gleich im Gespräch in 5 Minuten mit dem Soziologen Armin Nassé. Zuerst aber die kulturelle Wirklichkeit, der Museen ohne Besucher. Die Angst vor Publikumsverlust, die ist stark durch Corona. Wie die Museen damit umgehen, wie sie digitale Angebote ausweiten, darüber berichtet zuerst einmal in unserer Sendung Christiane Habermals.
Für die National Gallery in London war es besonders bitter. Erstmals war es gelungen, alle 6 Gemälde des Poesiezyklus des italienischen Renaissance-Malers Tizian in einer Ausstellung zusammenzubringen. Auch weil die private Wallace Collection nach 119 Jahren endlich zugestimmt hatte, ihr Tizian-Gemälde Perseus und Andromeda zu verleihen. Ein Traum wird wahr, so bewarb das Museum die spektakuläre Schau. Am Montag war Eröffnung. Doch ab morgen wird auch die National Gallery ihre Pforten wegen Corona schließen. Aus der Traum nach nur einer Woche. Noch schlimmer traf es die Berliner Staatsbibliothek mit ihrer großen Beethoven-Ausstellung zum 250. Geburtstag des Komponisten. Nur 3 Tage war die Ausstellung mit ihren kostbaren Handschriften und Partituren zu sehen, dann schloss Berlin alle Museen. Vor 2 Tagen haben wir die Originale wieder in die Tresore geräumt, erzählt die Sprecherin der Staatsbibliothek Jeanette Lambel. Die Enttäuschung bei den Kuratoren ist groß. Monate, ja jahrelange Arbeit ist für die Katz. Im Städtischen Museum Braunschweig fiel der Hammer für die lange vorbereitete Medici-Ausstellung vergangenes Wochenende, sogar am Eröffnungstag selbst.
Ja, es war ein bisschen gespenstisch, denn wir haben die Ausstellung komplett aufgebaut, die Beleuchtung ausgerichtet. Dann haben wir mit dem Sammler aus den USA die Ausstellung angeschaut, mit der Presse den Rundgang gemacht. Und nachdem alles perfekt vorbereitet war, bis aufs letzte Schildchen bekamen wir die Nachricht, dass die Ausstellung und das gesamte Museum zu schließen seien.
Erzählt Museumsleiter Peter Joch. Und dabei habe man noch Glück gehabt, was die Leihgaben angeht. Die meisten der geliehenen Werke stammen von einer privaten Stiftung aus den USA. Sie können bis September in Braunschweig bleiben.
Aber ich habe von vielen Kollegen gehört, die eben temporäre Leihgaben haben, dass eben genau die Auszeit jetzt droht und man vielleicht sogar die Sachen ungesehen wieder zurückgeben muss.
Das Braunschweiger Museum will jetzt versuchen, seine ungesehene Medici-Ausstellungen wenigstens abzufilmen und als YouTube-Video ins Netz zu stellen. Und hofft, dass sie irgendwann doch noch reale Besucher haben wird. Was aber, wenn die Museen auf Monate, vielleicht sogar Jahre geschlossen bleiben müssen? Aus der Krise kann auch eine Chance erwachsen, die Digitalisierung jetzt verstärkt voranzutreiben. Nun schlägt die Stunde von Museum 4.0, von Museums-Apps und virtuellen Führungen. Und nicht jedes Haus ist da so gut aufgestellt, wie es jetzt nötig wäre. Bei den staatlichen Museen zu Berlin verweist man auf viele bereits bestehende digitale Angebote, vom Pergamonaltar in 3D, Internetrundgängen durch das Bode-Museum und die neue Nationalgalerie, die Google-App Arts and Culture mit ihren hochauflösenden digitalen Führungen durch Museumsinsel und Weltkulturerbe.
Sie kommen den Gemälden verrückterweise da näher, als sie es in der Realität jemals kommen können,
erklärt Kommunikationschefin Mechthild Kronenberg. Kein Ersatz fürs Original, aber wenigstens ein Trost in schweren Zeiten. Dennoch ist Kronenberg klar, dass mit Corona das Thema digitale Vermittlung noch einmal ganz neu gedacht werden muss.
Da werden wir als Museen weltweit noch mal gefordert sein, vielleicht auch unsere Konzepte noch mal anzupassen. Digitale Vermittlungs- und Kommunikationsformate werden sicherlich auch noch mal jetzt neu erfunden und verstärkt angeboten. Da sind wir alle gefordert, uns Gedanken zu machen und werden inhaltlich und technisch entsprechend nachrüsten müssen.
Digital nachrüsten wollen die Ausstellungsmacher auch im Deutschen Historischen Museum in Berlin. Hier wird der Hannah Arendt-Ausstellung hinterhergetrauert, die nächste Woche eröffnen sollte. Museumsdirektor Raphael Groß ist froh, dass wenigstens der Katalog schon erhältlich ist. Er verweist auf das umfangreiche Begleitprogramm zu den vergangenen Ausstellungen, das online abrufbar ist. Darunter auch die 4 demokratischen Salons mit Gesine Schwan als Gastgeberin.
Etwa zum Thema demokratisch Wohnen, was vielleicht heute in Zeiten der Quarantäne oder mindestens der Androhung von Quarantäne uns wieder aktuell interessiert.
Er ist sich sicher, Inhalte von Museen bleiben auch in Zeiten von Corona wichtig. Und sollte es dafür noch eines Belegs bedürfen, das Objekt, das im Deutschen Historischen Museum in den letzten Tagen besonders oft abgerufen wurde, war eine mittelalterliche Pestmaske.
Christiane Habermals über geschlossene Museen und geöffnete digitale Angebote. Mit dem Münchner Soziologen Armin Nassé, der an der Ludwig-Maximilians-Universität lehrt, habe ich über das veränderte Miteinander und teilweise Gegeneinander der Menschen unter Bedingungen von Corona gesprochen. Über Misstrauen etwa. In der Demokratie als Gemeinschaft der Gleichberechtigten, da ändert sich nämlich gerade die Form der Nähe und Solidarität. Kurze Alltagsszene zum Einstieg. Eine ältere, rüstige Dame betritt den Lebensmittel-SB-Markt. Sie trägt Mundschutz. Ein Stoff-Halstuch vor dem Mund ähnelt damit dem Bild eines Bankräubers oder Western-Cowboys. Die Marktangestellte mit Gemüsekisten in der Hand geht an der Dame vorbei und zieht, ob des Anblicks, erstaunt die Augenbrauen hoch. Darauf entrüstet sich die Kundin sofort, dreht sich um, geht wirsch die Angestellte mit den Worten an: Haben Sie gerade gegrinst? Armin Nassé, eine Szene, die überall dauernd passieren kann. Stehen wir vor neuen Gereiztheiten, die unser Miteinander verändern?
Ja, das tun wir natürlich. Diese Episode ist natürlich deshalb schön, weil sie, die ist ja für einen Soziologen wie gemacht, eigentlich sehr schön zeigt, wie voraussetzungsreich normalerweise unsere Praktiken im Alltag sind. Also wenn man als, sagen wir mal, fremder Ethnologe auf unsere Gesellschaft gucken würde, dann würden ja wahrscheinlich die Dinge, die uns völlig normal erscheinen, auch als ganz komisch erscheinen, dass wir uns die Hände berühren, wenn wir uns sehen, wie wir uns ansprechen, wen wir grüßen, wen wir nicht grüßen, wen wir angucken, wen wir nicht angucken. Und jetzt erleben wir natürlich, dass es Abweichungen davon gibt. Und diese Abweichungen sind sowohl Ausdruck, kann man sagen, von, naja, wie soll man sagen, Aufregung, aber auch dann natürlich so etwas wie ein Auslöser davon. Und die Episode ist eigentlich sehr schön, weil sie zeigt, wie die Krise, die wir im Moment haben, tatsächlich so in die, ja, man kann fast sagen, Mikrostrukturen der Gesellschaft hineingerät.
Ich würde gerne in den Mittelpunkt unseres Gesprächs etwas stellen, was ich Desolidarisierung nennen möchte. Was meine ich damit? Wenn wir hören, dass wir Oma nicht besuchen sollen, dass wir bis gestern noch mehr Nähe zum Nächsten suchen sollen, jetzt aber Abstand halten sollen, dass wir soziale Kontakte meiden sollen. Heute Abend wird die Kanzlerin eine Fernsehansprache halten, wo das nochmal im Mittelpunkt stehen wird, auf freiwillige Kontakte zu verzichten. Dann führt das doch zum Paradox der Rücksichtnahme durch Geselligkeitsverzicht. Also stehen am Ende Desolidarisierung und Segregation?
Ich glaube nicht, dass das am Ende stehen wird, aber im Moment haben wir natürlich tatsächlich mit einer, da haben Sie völlig recht, paradoxen Situation zu tun, dass die höchste Form der Solidarität in der Tat die Entfernung vom anderen und nicht die Nähe zum anderen ist. Wobei wir natürlich zurzeit eigentlich zwei Tendenzen beobachten. Also die eine ist schon, dass auch eine neue Form von Nähe entsteht, wenn ich etwa daran denke, wie groß die Hilfsbereitschaft etwa von jüngeren Leuten ist, Älteren beim Einkaufen zu helfen, ihnen was vor die Tür zu stellen, Alltagsgeschäfte zu erledigen. Da entsteht ja tatsächlich etwas sehr, sehr Positives. Auf der anderen Seite wundere ich mich sehr, dass Leute also tatsächlich nonchalant hingehen und sagen, ich habe ein gutes Immunsystem, ich brauche eigentlich nicht auf mich aufzupassen. Und wir erleben in Deutschland ja, darüber wundern sich übrigens unsere europäischen Nachbarn sehr, in Deutschland noch die Situation, dass solange man darf, die Leute eigentlich machen, was man tun kann. Also am Samstag ist auf dem ein berühmtes Bild inzwischen in der Süddeutschen Zeitung veröffentlicht vom Viktualienmarkt, wo die jungen Leute tatsächlich genau das Gleiche machen wie sonst auch immer, obwohl die Appelle da sind, sich tatsächlich etwas vorsichtiger zu verhalten. Also interessant ist, dass diese Krise eigentlich so in beide Richtungen Ausschläge produziert. Ja, also auf der einen Seite tatsächlich starke Solidarität und auch Versuch der Hilfsbereitschaft. Auf der anderen Seite ja ein Egoismus, der womöglich gar nicht egoistisch ist, sondern einfach nur gedankenlos. Und das ist schon erstaunlich. Ich bin ein bisschen desillusioniert darüber, weil ich immer dafür gekämpft habe, zu sagen, eigentlich sollten wir in einer Gesellschaft leben, in der wir, wenn es um Dinge geht, die wichtig sind, auf Verbote möglichst verzichten sollten. Im Moment werden wir eines Besseren belehrt. Manches muss womöglich verboten werden. Das ist keine gute Nachricht, finde ich.
Ich würde gerne nochmal auf den sozialen Sprengstoff ein bisschen kommen, bevor ich das aufgreife, was Sie gerade gesagt haben. Also wir sehen, der Papst kann allein durch Rom gehen, weil keiner mehr auf den Straßen ist. Die Europa-Fußballmeisterschaft ist abgesagt, die Grenzen schließen. Wir helfen einander, indem wir es unterlassen. Wir leisten uns Beistand, indem wir uns nicht nahe kommen. Das sind die Paradoxien, die wir gerade zu Beginn beschrieben haben. Aber wer ein bisschen zu viel niest, wer vielleicht Italienisch spricht oder ein bisschen zu asiatisch aussieht, macht sich so ein bisschen verdächtig. Kehren sowas wie Rudeldenken oder archaisches Verhalten zurück?
Ich weiß nicht, ob es zurückkehrt ob es nur ein Ausdruck dessen ist, was wir doch tatsächlich kennen. Also ich meine, es ist ja nicht so, dass solche Verhaltensweisen weg gewesen wären. Also ich meine, es reicht ja auch schon vorher, eine dunklere Hautfarbe oder einen bestimmten Namen oder Ähnliches zu tragen, um auf dem Arbeitsmarkt oder auf dem Wohnungsmarkt nicht so berücksichtigt zu werden wie Menschen, die diese Merkmale nicht tragen. In Krisensituationen, das ist fast ein soziologisches Grundgesetz, werden solche Dinge natürlich noch einmal verstärkt. Und es ist natürlich vollkommen absurd, wenn jemand Italienisch spricht, jetzt an die italienischen Verhältnisse zu denken oder asiatisch aussieht, dass er irgendwie etwas mit der Wuhan-Geschichte zu tun hat. Wir sind ja gewissermaßen geeicht darauf, sehr schnell Informationen zu verarbeiten. Und das sind assoziative Informationen, die wahrscheinlich eher mit dem Reptiliengehirn als mit dem Rest des Gehirns verarbeitet werden, wo so etwas dann stattfindet. Leider Gottes muss der Soziologe sagen, dass er sich darüber nicht so richtig wundert. Das ist auch keine gute Nachricht.
Kommt Ihnen als Soziologe Ihr Gegenstand abhanden, nämlich die Gesellschaft?
Ganz im Gegenteil. Ich würde gerade sagen, in der jetzigen Situation wird Gesellschaft noch viel sichtbarer. Also die Tatsache, dass wir uns aus dem Weg gehen, die Tatsache, dass es so etwas wie Berührungsängste gibt, die Tatsache, dass es ein Wegstoßen des anderen gibt, das heißt ja nicht, dass das nicht Gesellschaft ist, sondern das ist genau die Art von gesellschaftlicher, von sozialer Relation, mit dem wir zu tun haben. Also auch das, auch sozusagen mit jemandem nicht zu kommunizieren, ist ja ein gesellschaftliches Datum. Distanz zu halten ist ein gesellschaftliches Datum. Es wird im Moment eigentlich noch viel, viel deutlicher, dass wir in sozialen Strukturen leben. Das fällt uns nur sonst nicht auf, weil wir die so selbstverständlich kennen, dass wir sie eigentlich nicht als Strukturen wahrnehmen, sondern so tun, als hätten wir dieses Verhalten, was wir da haben, immer schon aus unserer eigenen inneren Unendlichkeit selbst gelernt. Das ist aber ganz offensichtlich nicht der Fall, sondern das hängt viel, viel stärker an sozialen Strukturen, an Habitus, an Erwartungen und Ähnlichem ab.
Ich greife auf, was Sie eben schon mal erwähnt haben. Was ist von Corona-Partys oder dem zu halten, was, glaube ich, die Wochenzeitung Zeit den Wohlstandstrotz genannt hat? Also ein voller Viktualienmarkt, volle Kinderspielplätze und volle Partyräume.
Also ich neige normalerweise nicht zum Moralisieren, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist unverantwortliches Verhalten. Und was ich wirklich schade daran finde, ich habe es gerade schon kurz erwähnt, das ist, dass man ganz offensichtlich mit autoritären Charakteren zu tun zu haben scheint. Also man unterlässt die Dinge, die man unterlassen soll, tatsächlich nur, wenn sie wirklich explizit verboten werden. Man würde doch eigentlich denken, dass selbstverantwortliche Menschen so etwas wie eine Art von, ja, durchaus Selbststeuerung auch hinkriegen und sagen, dass sie womöglich Ausgangssperren vermeiden können, wenn man sich so ein bisschen einigermaßen an die Regeln hält, um die es geht. Es geht ja jetzt gar nicht darum, irgendwie der Gesellschaft den Hahn abzudrehen, sondern einfach ein paar Verhaltensweisen zu haben, die tatsächlich wahrscheinlich helfen, diese Krise etwas kürzer zu gestalten, als sie sich sonst darstellen wird. Aber das scheint im Verhalten der Menschen nicht anzukommen. Und ich sage es nochmal, als Soziologe darf man sich darüber nicht wundern. Unser Verhalten ist leider Gottes so musterhaft und so erwartbar, dass es unglaublich schwer ist, Menschen sozusagen einfach durch Appelle, durch Einsicht, durch Wissen dazu zu bringen, das Richtige zu tun. Ich meine, die Diskussion, die wir in den letzten Jahren über alle möglichen Themen hatten, nehmen Sie nur den Klimawandel zum Beispiel. Alle wissen, dass man vieles anders machen sollte, aber die Routinen des Alltags sind offenbar stärker als unser Wissen. Und deshalb stellen sich sozusagen geplante gesellschaftliche Veränderungen sozialen Verhaltens viel, viel schwieriger dar, als man so denkt. Kennen wir auch aus dem privaten Zusammenhang. Also wie viele Fehler machen wir mehrfach? Also es ist doch ganz interessant, dass wir falsches Verhalten, worum es auch immer geht, ob es um Ernährung geht oder Bewegung oder unsere Alltagsroutinen und den Trott, den würden wir gerne ändern und fallen immer wieder in die gleichen Verhaltensweisen zurück. Das kann man eigentlich auch auf Gesellschaften übertragen und das ist ein Hinweis darauf, dass man vielleicht intelligentere Formen der Steuerung und der Überredung von Menschen braucht, dass sie sich tatsächlich anders verhalten.
Was halten Sie von der Vermutung, jetzt würde der Stillstand ja, zur Muße, Ruhe oder neuen Formen von Gemeinschaft führen. Staatsministerin Dorothee Beer von der CSU hofft in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung heute, dass wir durch die Krise einen stärkeren sozialen Zusammenhalt bekommen. Also neue Geselligkeitsformen im Format der Ferne, so von Balkon zu Balkon?
Ja, in der Tat gibt es natürlich diese Form der Geselligkeit. Wir haben alle die schönen Bilder im Netz gesehen aus Italien, wo dann gemeinsam musiziert wird. Das sind natürlich Ausnahmesituationen, in denen so etwas passiert. Man muss sich vorstellen, dass Menschen jetzt tatsächlich gezwungen sind, ihren gesamten Alltag mit den gleichen Personen zu verbringen. Das ist ziemlich belastend, deshalb, weil wir hier eigentlich an andere Praktiken gewöhnt sind. Also ein modernes Leben besteht vor allem aus der Zerstreuung. Das heißt also, dass wir gewissermaßen den ganzen Tag mit unterschiedlichen Leuten zu tun haben und nicht in engen Sozialverbänden leben. Das ist das, was wir im Moment machen müssen. Und das produziert natürlich auch eine bestimmte Form von Stress. Wir wissen aus der Forschung ziemlich gut, dass Ehekrisen, Scheidungen, übrigens auch familiale Gewalt, oftmals nach Situationen, in denen Menschen lange zusammen waren oder sind, gezwungenermaßen etwa über Weihnachten oder in Urlauben oder Ähnlichem stattfinden, weil wir daran eigentlich gar nicht so richtig gewöhnt sind. Und wer Kinder hat, wird auch erleben, dass natürlich so etwas wie ein Lagerkoller entsteht. Also Frau Beer hat natürlich völlig recht, dass man auch ein bisschen darauf hoffen kann, dass so etwas wie kleine Lebensformen entstehen, in denen man sich gegenseitig unterstützen kann. Aber das ist auch ein ziemlicher Stresstest für die Gesellschaft. Ich würde ja fast sagen, das ist ein ähnlicher Stresstest für Familien oder für familienähnliche Lebensformen, wie wir natürlich auch einen Stresstest in der Öffentlichkeit oder im Ökonomischen zurzeit beobachten. Also man kann tatsächlich sagen, die Routinen des Alltags werden außer Kraft gesetzt und das setzt natürlich in der Gesellschaft Stress frei, psychischen Stress, sozialen Stress und Stress im Hinblick darauf, dass wir nicht genau wissen, wie wir uns richtig verhalten sollen.
Das sagt der Soziologe Armin Nassé. Sein jüngstes Buch heißt Muster, Theorie der digitalen Gesellschaft. Seit Museen, Theater, Konzert und Opernhäuser geschlossen haben, da hat sich verändert, was wir öffentliches Leben oder Kulturleben nennen. Es findet nicht statt oder nur als Geistervorstellung, vor leeren Rängen, als Livestream. Kulturinstitutionen im Ausnahmezustand. Für eine solche Situation gibt es keine Blaupause, das sagt der Berliner Staatsopernintendant Matthias Schulz etwa. Wenige Museen sind in der Lage, die Kultur nach draußen zu verlagern. In Kassel etwa, da findet die bildende Kunst da statt, wo sie zu Dokumentarzeiten auch stattfindet, nämlich outdoor, draußen. Im UNESCO-Bergpark Wilhelmshöhe etwa. Viele Dokumentarkunstwerke sind im Stadtbild zu finden. Der alte Bahnhof war bei der vorletzten Dokumenta schon ein Ort, an dem Performance-Künstler, Reisende und Wartende arrangiert haben. Jetzt ist er wieder Kunst- und Kulturort. Zeit für einen Kunst-Stadt-Spaziergang. Ludger Fittgau.
Do you see the musicians? Das fragt die kanadische Installationskünstlerin und Filmemacherin Janet Cardiff in einem Videofilm, den sie gemeinsam mit George Burris Miller 2012 für die Dokumenta 13 gedreht hat. Der Film kann auf YouTube angeklickt werden. Es ist ein Gang durch den alten Hauptbahnhof von Kassel, auf den uns das Künstlerpaar mitnimmt, Anweisungen Janet Cardiffs mit gezücktem Smartphone und Kopfhörern folgen. Follow them. Immer wieder werden beim Alter Bahnhof Videowalk in der Alltagsszenerie der heute nur noch wenig frequentierten Bahnhofshalle künstlerische Verfremdungen eingeblendet. Nach den Musikern, die auftauchen und wieder verschwinden, schwebt plötzlich eine Balletttänzerin durch die Bahnhofshalle. Später berichtet ein alter Mann über die Zerstörung der Kasseler Innenstadt durch Bomben im Jahr 1943. Der Videowalk ist heute eines von rund 20 Dokumenta-Außenkunstwerken, die nahezu über die ganze Stadt verteilt und jederzeit öffentlich zugänglich sind. Sie sollen wichtige Etappen in der Geschichte der Weltkunstausstellung widerspiegeln und den künstlerischen Umgang mit städtischen oder landschaftlichen Räumen dokumentieren. Dorothee Gerkens, Sammlungsleiterin der neuen Galerie in der Museumslandschaft Hessen-Kassel.
Auch gerade die Außenkunstwerke sind auch sehr prägend für die Rezeption der Dokumenta geworden. Wir haben im nächsten Raum die 7000 Eichen von Josef Beuys, auch ein Dokumenta-Werk, was immer noch sehr, sehr wichtig ist, eines der zentralen Dokumentarwerke überhaupt.
Die von Dorothee Gerkens kuratierte neue Dauerausstellung zur Geschichte der Dokumenta in der neuen Galerie Kassel ist zwar aktuell wegen des Coronavirus genauso geschlossen wie die anderen öffentlichen Museen der Stadt. Doch für die Wiederentdeckung der 7000 in Kassel verteilten Beuys-Eichen braucht man ja nicht ins Museumsinnere. Erkennbar sind die Bäume, die zum Kunstwerk gehören, durch jeweils eine Basaltstele daneben. Ausschnitt aus einem Fernsehbericht des Jahres 1982, als der Künstler den Spaten selbst in die Hand nahm für seine Dokumenta 7-Aktion Stadtverwaltung statt Stadtverwaltung.
Gut.
So, noch ein bisschen Wasser, noch ein Eimer.
Ja, ja, gut.
So. Wie viele Bäume haben Sie bisher gepflanzt?
Bisher etwa 4.500, 4.500.
Die Straßenbahnlinie 1 in Kassel gilt als die älteste Tramlinie der Welt. Sie verbindet die Kasseler Innenstadt mit dem UNESCO-Bergpark Wilhelmshöhe. In Corona-Zeiten will man vielleicht nicht mit der Tram fahren. Der Fahrplan ist ohnehin nur stark reduziert. Bevor es die Linie 1 gab, sind die Menschen oft zu Fuß zum grandiosen Landschaftspark mit den barocken Wasserspielen gelaufen, weiß der Lokalhistoriker Ulrich Fröberg, während einer Straßenbahnfahrt zum Welterbe in Vor-Corona-Zeiten.
Es gibt ja auch noch den Aue-Park, aber Wilhelmshöhe hatte immer schon auch durch die Wasserspiele eine große Anziehungskraft für die Menschen. Und die haben dann auch gerne mal diese 5 Kilometer Fußmarsch in einer Richtung auf sich genommen.
Die aktuelle Situation bietet sicher nicht nur in Kassel die Chance, Kunst im Stadtraum neu zu entdecken. Jedenfalls, solange es noch keine Ausgangssperre gibt. Doch der Staatspark Karlsaue mit dem Fuldaufer in der Kasseler Innenstadt ist eine der größten innerstädtischen Parkanlagen Deutschlands. Auch hier finden sich einige Dokumente Außenkunstwerke. Die ironische Verbindung von der Weltkunstausstellung zum Herkules-Denkmal über den UNESCO-Bergpark Wilhelmshöhe schuf für die Dokumenta 7 der schwedisch-amerikanische Pop-Art-Künstler Claes Oldenburg mit seiner 12 Meter hohen Skulptur Spitzhacke. Oldenburgs Erzählung: Der antike Held Herkules schleuderte die Spitzhacke vom Bergpark hinunter in die Stadt. Auch Josef Beuys wird für seine 7000 Eichen nicht selten zur Spitzhacke gegriffen haben.
Und das Ziel sind wie viele Bäume?
Das Ziel ist, die ganze Welt mit Bäumen vollzupflanzen.
Welchen Anteil wollen Sie da selbst übernehmen?
So viel wie möglich. So viel ich in meiner Lebenszeit pflanzen kann.
Der Mann mit dem Hut aus Düsseldorf im Beitrag von Ludger Fittkau. Nach den Museumsschließungen wegen Corona will die Museumslandschaft Hessen übrigens ab Sonntag einen digitalen Kunst- und Kulturgenuss zu Hause anbieten. Die Kulturmeldungen fehlen. Enne Seidel würdigt darin zunächst einen verschorbenen Schriftsteller.
Ich liebe den Irrsinn und mein ganzes Leben beweist das, hat Eduard Limonow mal gesagt. Und so wundert es nicht, dass der jetzt mit 77 Jahren verstorbene russische Schriftsteller gerne mal als Skandalautor bezeichnet wird. Eduard Limonow wuchs in der Ukraine auf, lebte später in Moskau, New York und Paris. Er war Underground-Lyriker und Putin-Gegner, äußerte sich wohlwollend über Stalin und Mussolini, faszinierte die Pariser Bohème und gründete nach dem Ende der Sowjetunion die National-Bolschewistische Partei in Russland, die 2007 als extremistisch verboten wurde. Sein schillerndes und extremes Leben verarbeitete Limonow in seinen Büchern mit Titeln wie »Ich bin's Eddie« oder »Die Ermordung des Wachmanns«. Kulturjournalist Uli Hufen würdigte den Autor im Deutschlandfunk mit folgenden Worten.
Er war ein großer Schriftsteller, er war ein großer Dichter, er war ein großer Irrer, ein Mann, der sich selbst unglaublich wichtig genommen hat, der die Welt auf den Kopf stellen wollte. Wenn man sich das in der Umgebung der russischen Literatur anschaut, niemand vor ihm hat so geschrieben wie er. Niemand hat so offen über Sexualität geschrieben, über Begegnungen mit Männern schon gar nicht. Niemand hat so geflucht wie er. Er hat also die Sprache, die in der russischen Literatur verwendet werden durfte, sozusagen erweitert. Das ist eigentlich der größte und bleibendste Verdienst.
Uli Hufen zum Tod des russischen Schriftstellers Eduard Limonow. Wegen der Corona-Krise werden europaweit weitere Kulturveranstaltungen abgesagt oder verschoben. Der Eurovision Song Contest findet in diesem Jahr nicht statt. Der Wettbewerb hätte im Mai in Rotterdam ausgetragen werden sollen. Das neue Museum des französischen Mäzens François Pinault in Paris eröffnet nicht wie geplant im Juni, sondern erst im September. Und die Theatertage in Mülheim an der Ruhr, geplant von Mai bis Juni, auch sie werden nicht stattfinden. Auch in Großbritannien kommt das kulturelle Leben jetzt zum Stillstand. Nachdem die britische Regierung ihre Strategie im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus geändert hat, schließen auch dort Museen, Theater und Kinos ihre Türen. Außerdem wurde das Glastonbury Festival für Musik und darstellende Kunst, das in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen hätte feiern sollen, abgesagt. Es gibt allerdings auch Positives zu vermelden. Der Spendenaufruf der Deutschen Orchesterstiftung zur Unterstützung freischaffender Musiker und Musikerinnen läuft gut an. Wie die Stiftung mitteilt, sind bereits nach 2 Tagen knapp 15.000 Euro an Spenden eingegangen. Das sei ein erstes Signal in schweren Zeiten. Weitere Spenden seien jedoch unbedingt nötig, um allen freischaffenden Musikern helfen zu können, die durch die vielen Konzertabsagen in Existenznot geraten sind.
Die Kulturmeldung war das mit Henne Seidel. Gleich die Nachrichten ausführlich, dann die Informationen am Abend. Sie berichten unter anderem über den Ausschuss gegen Rassismus, den das Kabinett beschlossen hat oder eingesetzt hat, und natürlich auch umfangreiche Berichte zur Corona-Krise. Für Interesse an Kultur heute dankt Michael Köhler.